Hallo, herzlich willkommen im Sumpf. Hallo, herzlich willkommen im Sumpf. Nehmen wir auf. Wir nehmen auf. Wie schön. Hallo Gregor, wie geht's dir?
Hallo Felo, es geht mir immer gut, mit dich zu sprechen und mit dir über Mesh zu reden.
Sehr schön. Ja, heute geht's über Mesh. Wie verbringst du diese frühsommerlichen Frühlingstage zurzeit? Ich habe gehört, ihr habt schon gegrillt.
Ja, wir haben schon angegrillt, ja. Das Wetter ist ja sehr schwankend, aber es ist tatsächlich so ein bisschen wie auch in vielen Mesh-Folgen, weißt du? In der einen Folge ist es Winter, in der nächsten ist es totaler Sommer, weißt du? Was mich früher mal schon total wahnsinnig gemacht hat. Und so ist es auch, ja, jetzt die letzten Tage waren recht schön, da war ein spontanes Grillen möglich und so langsam fängt man an, so ein bisschen aus dem Homeoffice sich wieder nach draußen zu trauen und so die Nase in den Wind zu stecken und zu sagen, geil, ich habe mir keine Winterreifen aufgezogen, ich bin der Gewinner aus dieser Saison. Ne? Ich bin mit Sommerreifen durchgekommen, ohne einmal die Arbeit zu investieren. Ich bin der Gewinner.
Ich habe heute Schnee gesehen. Wir waren heute in der Rhön und an der Hochrhönstraße, so auf 800 Meter, da liegt noch Schnee im Straßengraben und an den Stellen, wo der kalte Wind nicht hinkommt, wo es windgeschützt ist, da liegt heute noch Schnee. Es ist eine Woche vor Ostern, so knappe Woche, halbe Woche vor Ostern, während wir das aufnehmen. Und es ist noch Schnee da.
Es ist krass, oder? Es ist wirklich krass, ne?
Ja. Und kurz vorher waren wir in Fladungen im Freilandmuseum, das ist auch bei der Rhön. Das war, ich sage das jetzt hauptsächlich deshalb, weil da noch eine Nabelshow folgen wird, ein bisschen Werbung machen. Wenn die Folge hier heute rauskommt, die wir jetzt aufnehmen, ist die in der Nabelshow wahrscheinlich schon ein, zwei Tage vorher erschienen. Und da sind wir fast im T-Shirt rumgelaufen. Und cool. Kurze Zeit später haben wir schon wieder gefroren und jetzt hat es draußen gestürmt und geregnet und das ist echt ein Wetter zurzeit. Und vor ein paar Tagen saßen wir auf dem Platz in Werneck und ich habe Eis gegessen und dann wurde ich von einem alten Schulfreund, möchte ich Klassenkameraden, schulmeisterlich belehrt, nur weil ich Eis essen würde, wäre noch nicht Sommer. Da war ich halt einfach nicht lustig genug für den. Es wäre aus physikalischer und geologischer Sicht gerade erst Frühlingsanfang. Habe ich höflich genickt und beschlossen, dieses Jahr nicht zum Klassentreffen zu gehen. Weil dieses eine Treffen hat mir dann gereicht.
Ja, ja, danke dafür, ne? Ja, was das Wetter angeht, erinnere ich dich im Sommer dran, wenn wir bei 45 Grad hier verbrennen, weißt du?
Ja, dann hoffe ich, dann denke ich an den Schnee zurück.
Und hab voller Sehnsucht. Gedanken. Voller Sehnsucht, ja, ja.
Kühle Gedanken denken, ja, ja. Ja, Mesh, du hast schon gesagt, wir reden heute über Mesh. Und du hast da eine sehr schöne Folge ausgesucht, die ich auch schon längere Zeit mal irgendwo immer wieder mal auf dem Plan hatte und immer wieder vergessen habe. Und als du die genannt hast, sind wir gleich relativ schnell drauf eingestiegen. Obwohl wir zwei zur Auswahl hatten. Eine Folge, die komplett aus der Sicht eines Patienten spielt, das war so mein Vorschlag. Und du hattest aber eigentlich noch eine viel schönere, ungewöhnliche Fernsehfolge vorgeschlagen.
Auf jeden
Und,
Fall.
Und du darfst dir jetzt mal vorstellen, was das ist.
Genau, ich habe die 11. Folge der 8. Staffel vorgeschlagen, die den deutschen Titel Um Leben und Tod trägt, im Original Lifetime. Im Original so ein bisschen lebensbejahender, ne? Und da geht es um George und Gracie, die beiden Buckelwale, die in, nein, viel zu lachen werdet ihr jetzt nicht haben bei dieser Folge, weil das geht schon hart zur Sache, denn diese Folge, die spielt im Prinzip der Soldat George wird zum Mesh gebracht, das jetzt soweit nichts ungewöhnlich ist, dessen Aorta ist zerfetzt worden und er droht zu sterben, zu verbluten und wenn das noch geflickt werden kann, eventuell sich nie wieder seine Beine benutzen zu können. Also muss man, man schafft es nicht, ihn rechtzeitig ohne eine Behandlung in den OP-Saal zu kriegen. Also muss er quasi seine Aorta von Hawkeye schon am Hubschrauberplatz festgehalten und gedrückt werden, damit er nicht innerlich verblutet, bevor er überhaupt auf dem OP-Tisch liegt. Das führt dazu, dass sie nur eine Zeitspanne von etwa 20 Minuten haben, diese Aorta zu flicken oder auszutauschen, um zu verhindern, dass er entweder stirbt oder, wenn er überlebt, querschnittsgelähmt sein wird. Mhm. Und das heißt, die Uhr tickt. Und die Uhr tickt tatsächlich, denn es gibt eine Ureinblendung in der Folge, die 20 Minuten läuft. Das ist nämlich die Zeit, die sie noch haben. Und die läuft quasi für den Rest, nahezu den Rest der Folge in Echtzeit quasi mit. Das ist also das 24 aus den 70er Jahren. Ja. Oder das Emergency Room aus den 70er Jahren, weil es geht dann darum, eine passende Aorta in diesen 20 Minuten zu finden. Erstmal guckt man noch in den eigenen Beständen, dann kommt noch ein weiterer Soldat, der so gut wie tot ist, dem man aber das entnehmen kann, aber der noch nicht ganz tot ist, wo man dann noch sagt, wir warten jetzt quasi auf seinen Tod, um diese Aorta zu entnehmen, um George zu retten. Der im Sterben befindliche Soldat heißt Harold. Der hat auch noch einen Kameraden dabei, der natürlich hofft, dass er gerettet wird. Da muss ihm leider BJ relativ schnell sagen, nein, das wird leider nicht passieren. Wir leider warten jetzt nur noch darauf, dass er stirbt, um ihm die Aorta zu übernehmen, um einen anderen Soldaten damit zu retten. Ich weiß, es ist grausam, auch aus deiner Sicht, aber und auch aus der Sicht von BJ als Arzt. Aber es geht nicht anders. Es gibt keine. Natürlich gibt es erstmal Unverständnis und hey, ne, wieso wollt ihr meinen Freund nicht retten und rettet dann irgendjemand anders? Das ist halt aus der Situation heraus. Denn stirbt George, die Aorta wird entnommen und Harold stirbt, Harold. Genau, die Aorta kann entnommen werden. Und man schafft es noch rechtzeitig in dieser in Echtzeit spielenden Folge, wo alle im Mash-Camp so gegenseitig wo man sieht, was die alles in dieser Zeit alles so machen, auch um diesem einen Patienten zu helfen, die Aorta einzusetzen. Und es gelingt am Ende, das mit leichtem Überzug von 4 Minuten zu schaffen. Man ist also, hat ihm das Leben gerettet, aber man ist nicht sicher, ob er nicht querschnittsgelähmt ist. Und in der letzten Szene sehen wir, er wird da versucht, wach zu machen. Und hier, versuch mal die Füße zu bewegen. Und es gelingt ihm auch. Und mit einem herzhaften sich in dem Arm liegen, feiert man diesen Sieg über den Tod, über die Schrecken des Krieges, indem man den Soldaten gerettet hat und er auch weiter in der Lage ist zu laufen. Ja, das ist im Prinzip diese Folge,
ja,
im Großen und Ganzen. Da passiert unheimlich viel und doch so wenig eigentlich.
Es ist erstaunlich, ja. Und ich hatte die Folge mit einem Erstseher gesehen. Ich hatte mir die vorgestern zusammen mit meinem Vater angeschaut. Der hatte vorher noch nie Mesh gesehen. Der wusste, ach, das ist diese Serie aus dem Koreakrieg. Koreakrieg, da hatte der neulich in der Mediathek eine sehr gute Doku drüber gesehen, war also über den Koreakrieg und auch die Schrecken des Koreakriegs sehr gut informiert. Okay. Ich will mir das auch nochmal anschauen. Ich glaube, das ist auch das ist eine mehrteilige Doku, die muss in der ZDF oder ARD-Mediathek sein. Ich glaube, ZDF, die ist da auch noch zu finden und die muss wirklich richtig gut gewesen sein. Was so die Härte des Koreakriegs angeht, auch zum Beispiel die Wetterbedingungen, die wir vorhin angesprochen haben, all das. Und mein Vater hat gemeint, ja gut, er hat sich jetzt so mehr oder weniger mit gutem Willen mit mir vor den Fernseher gesetzt und hat dann halt so eine Komödie erwartet und hat gedacht, naja gut, er versucht es mal lustig zu finden. Er versucht mal an den richtigen Stellen zu lachen. Ne, zeig mal guten Willen, wenn der Filius so mit seiner komischen Comedy-Serie ankommt. Und er hat gemeint, er war total beeindruckt. Er hat das diese nicht erwartet. Der hat das überhaupt nicht erwartet, wie dramatisch diese Serie ist, wie die Härten des Kriegs zeigt, wie das war für ihn gar nicht mal das mit der Uhr, weil das ist für uns das Ungewöhnliche. Wir kennen ja Mesh sehr gut und wissen, dass Mesh diese Schrecken des Krieges, diese Härte des Krieges, die Härte des Koreakriegs, dass sie die doch ziemlich gut rüberbringt und auch immer wieder thematisiert. Es gibt auch immer wieder leichtere Folgen und es gibt dann harte Folgen, so wie diese hier. Aber das war für meinen Vater ein vollkommenes Aha-Erlebnis. Das hätte er nicht erwartet. Da war der echt verblüfft.
Das muss damals auch für das Publikum so gewesen sein, weil so eine Folge, die größtenteils bis auf ein bisschen was vom Anfang und ein bisschen was vom Ende in einer Echtzeit spielt, also genau in diesen 20 Minuten, die Folge ist 24 Minuten lang, das ist schon, wir sind ungefähr Anfang der 80er Jahre jetzt hier damit. Das ist lange, wenn ich, also ich lange bevor.
79 müsste ich.
Ja, 79, sagen, 80, ja. So, doch, du hast recht, 79. Ich habe es mir raus natürlich geschrieben. Die Folge ist auf CBS am 26. November 1979 ausgestrahlt worden, also noch ziemlich am Ende der 70er Jahre, bei uns 23.01.1993 auf Pro7. Das war damals die Erste Ausstrahlung. Das ist krass, wie viel Zeit dazwischen gewesen ist. Also es waren die ausgehenden 70er Jahre halt, ne? Und das ist sehr bemerkenswert, wenn ich so überlege, dass vor 20 Jahren so Serien wie 24 so total abgehypt wurden und auch ja, wie kann man eine Folge in Echtzeit drehen? Das ist ja fast Wahnsinn, das ist ja total wahnsinnig und so, und das so zu machen, was für eine Belastung, weil alles ineinander eingreifen muss, und man muss natürlich auch einen Spannungsbogen erzeugen. Das ist bei so einer Serie, wo jede Folge eine Stunde ist, wie bei 24, wäre geil, wenn da 8 Folgen Schlaf wären. Bei so einer Staffel 24-Stunden-Folgen, dann die nächsten 8 Folgen sind einfach nur Schlamm. Nein, aber war ja nicht so.
24 haben sie ja tatsächlich nie gesehen.
Habe ich auch nicht großartig, aber es wäre geil.
Ich weiß tatsächlich nicht, wie sie das in 24 gelöst haben, dieses ineinander Übergehen, dieses Vergehen der Zeit in Echtzeit. Und hier merkst du, es sind jetzt halt Schnitte. Da gibt es einen guten Kameraplan, da gibt es einen guten Drehplan. Das ist gut getimt und anschließend ist das einfach sehr geschickt geschnitten, dass da wirklich nur diese Zeit vergeht, die auch vergehen soll. Das stelle ich mir also gar nicht so wahnsinnig schwer vor, das total zu drehen. Das muss ja eigentlich ganz gut funktionieren, sowas zu drehen und zu produzieren.
In meinem Kopf hatte ich sie auch erst noch ein bisschen noch in Gedanken an diese Folge aus der Sicht des Patienten gedreht, die ja wie so ein One-Take wirkt, was sie auch sicher nicht gewesen sein wird. Das hier ist aber, trotzdem muss das eine unfassbare, also eine ziemlich schwierige Herausforderung gewesen sein und wahrscheinlich auch schwer sein, dem Sender zu verkaufen halt, ne, weil das schon ein neues, innovatives Konzept gewesen ist, das mal in Echtzeit spielen zu lassen. Und diese Einblendung der Uhr, die muss damals ja auch, das muss ja auch was Neues gewesen sein. Auf den späteren Auswertungen auf Hulu und so ist diese Uhr auch verändert worden. Also es ist nicht mehr die Uhr, die wir jetzt zum Beispiel auf Disney Plus sehen. Die ist angepasst worden an das 16:9 Format und nicht mehr 4:3. Na, also ist sie etwas anders positioniert und sieht ein bisschen anders aus. Also wenn du es jetzt wie ich auf Disney Plus...
Ich bin ja froh, dass ich die DVD-Box habe und mir das schön auf 4:3 anschauen konnte.
Ich habe es mir auf Disney Plus natürlich, und ich habe auch erkannt, dass es ein bisschen sie etwas anders positioniert ist, weil es einfach, das hat man halt für die Hulu-Auswertung von dieser Folge gemacht. Nichtsdestotrotz ist die Folge so viel und doch so wenig beinhaltet sie für mich so viel. Ich würde gern nochmal, wir können ja nochmal so ein bisschen.
Gerade möchte ich gerade nochmal drauf gehen, wie das wohl 79 war, wenn da plötzlich so eine Uhr eingeblendet war, ob die Leute das begriffen haben, dass das zur Serie gehört, oder ob es da Leute gab, die das nicht verstanden haben, die dachten, das wäre jetzt ein Testbild oder dass da der Sender irgendwas falsch gemacht hat und aus Versehen die Uhr eingeblendet hat, dass man ob das alle Zuschauer auch wirklich verstanden haben, dass das zum Konzept dieser Folge gehört, diese eingeblendete Uhr.
Und es setzt noch was voraus, Felo. Es ist kein Countdown. Kein 20-Minuten-Countdown, der rückwärts läuft, sondern es wird in der Folge gesagt, wie spät ist es? 14.32 Uhr wird gesagt. Das ist der Startzeitpunkt.
Der Hubschrauberpilot sagt das.
Genau,
seine 14.32 Uhr ist ja absolut genau getimt in dem Hubschrauber. Davon muss man ausgehen.
Genau, und das bedeutet dann, diese Zeiten 14.40 Uhr, 14.45 Uhr musst du in Bezug haben zu dieser 14.32 Uhr ging es los. Da hat Hawkeye angefangen mit überraschend einfach mit einem Taschenmesser. Übrigens, er kommt innerhalb von zwei Sekunden an die Aorta ran. Das wird schon ein bisschen schnell dargestellt. Aber diesen Zusammenhang musst du noch haben, weil du wirklich ja die Uhr siehst und diese Zeit im Kopf haben musst.
Und das hatte ich nicht. Als die am Ende die Zeit überzogen hatten, wusste ich das nicht.
Mir ging das, ich habe nur, weil ich es mir aufgeschrieben habe für meine Notizen, habe ich mir aufgeschrieben, 14.32 Uhr ist die Startzeit. Sonst habe ich das auch immer, habe mich auch immer ein bisschen, dachte mir, und jetzt sind sie 4 Minuten drüber und so, ne? Diesen Moment, wo man sagt, die 20 Minuten sind überschritten, das habe ich auch nie in dieser Folge gehabt. Weißt du, weil die es am Ende nur so resümieren, wir sind 4 Minuten drüber, hoffentlich hat es noch funktioniert.
Es gibt da eine Stelle, und das sind immer solche Stellen, wo ich dann wie auf glühenden Kohlen sitze, wo sich der Kumpel von Harold noch von Harold verabschieden will.
Ja,
wo er
total
eingesehen hat, weil Father Mulcahy mit ihm geredet hat und ihm klargemacht hat, Harold, der einfach ein toller Typ war, der für jeden sofort sein Leben gegeben hätte, er macht jetzt auch das, er gibt sein Leben für einen anderen, und der andere sieht das dann als auch ein und sagt aber, ich möchte mich nochmal von Harold verabschieden. Fahren Sie mich bitte mit der Bahre, schieben Sie mich daran.
Genau.
Und dann ist er bei ihm, als Harold den letzten Seufzer tut und stirbt. Und dann sind es nochmal 40 Sekunden, die er damit verbringt, die Hand zu halten, zu sagen, da ist ein Foto in der Außentasche von Harold, und BJ dann noch nach dem Foto sucht und ihm das gibt. Und ich war da wie auf Kohlen gesessen. Nein, du wartest jetzt nicht 40 Sekunden, sondern er hat ihm vorher noch gesagt, jede Sekunde zählt. Und dann verstreichen diese 40 Sekunden. Und ich habe es natürlich verstanden, warum. Ich habe BJ verstanden. Ich habe das alles übrigens. Mike Farrell und Alan Alda, das sind die zwei mit den Hundeaugen, die haben den besten Dackelblick. Es gibt keine anderen Leute, die so traurig in die Gegend schauen können. Also wirklich, man streichelt die ganze Zeit.
Da muss ich dir noch, ich finde, das ist Mike Farrells beste Leistung in MASH.
Ja.
In dieser Folge. Also, und der liefert immer ab, der ist immer gut. Aber ich finde, wenn du mich jetzt sagst, Gregor, in welcher Folge ist Mike Forell am besten, würde mir diese Folge einfallen.
Ja, und das wirkt im ersten Moment so, als ob Hawkeye die Hauptperson ist, weil Hawkeye derjenige ist, der die Orte abklemmt. Aber Hawkeye ist dann die ganze Zeit im OP. Da haben sie wieder diese Wanne aufgestellt und da den Patienten drin zu kühlen mit Eis. Und Hawkeye ist eigentlich nur die ganze Zeit damit beschäftigt, die Aorta runterzuklemmen. Und dann geht das auf BJ, der einen ankommenden Krankentransporter schaut, was da ist und bemerkt, der ist tot. Und du bist viel mehr bei BJ dabei, der jetzt sagt, dafür bin ich eigentlich nicht ausgebildet worden, hier zu warten, dass ein Patient stirbt, damit wir seine Einzelteile, seine Organe entnehmen können. Das ist für den richtig, richtig schwer.
Mhm.
Und das, da ist mir auch Faser Malkay sehr nahe gekommen, als der mit dem Jeep losfährt. Und ich habe
auch die Einstellung.
Warum fährt er eigentlich mit dem Jeep los? Wo will der hin? Das ist kurz vor der Werbepause. Da gibt es eine Unterbrechung, wo kurz schwarz ist, wo damals die Werbepause ist. Und da hat man einmal schwarz im Bild, nur mit der Uhr. Und dann sieht man die Uhr springen für ein paar Minuten. Und in der Einstellung davor sieht man Faser Malkay mit einer tollen Kameraeinstellung mit dem Jeep losfahren. Und die Kamera war vorne auf dem Jeep scheinbar montiert. Und man sieht ihn nur fahren. Und er betet gerade dafür, dass der Junge schnell stirbt und sagt, Gott, was, ich weiß, sowas habe ich dich noch nie gebeten und was immer du jetzt von mir halten willst, aber wenn er sterben soll, nimm ihn schnell zu dir.
Genau, voll mitfühlend, oder? Und also
allein das dadurch, dass der mit dem Jeep irgendwo hinfährt, entsteht eine Dringlichkeit in dem Moment. Ich habe das total vergessen, wo der hin musste. Der sollte eigentlich, glaube ich, zum Hubschrauberpiloten, ob der nochmal Blutkonserven oder irgendwas hat. Das verpufft dann auch, weil der nichts hat. Führt das auch zu nichts, aber diese Einstellung, wo Faser Malkay mit dem Jeep unterwegs ist, das ist die mir von der ganzen Folge schon immer am stärksten im Gedächtnis geblieben ist. So sehr, dass ich früher mal dachte, das ist eine Faser Malkay-Folge, weil das mir geblieben ist.
Das ist eine ungewöhnliche Kameraeinstellung zu der Zeit auch gewesen. Heutzutage überhaupt nicht mehr, aber damals, dass die Kamera so vorne auf dem Jeep war und er quasi so ein Gespräch in die Kamera macht, während er fährt und du alles so an ihm, also wo du wirklich siehst, er war da am Set und ist nicht irgendwo von der Wand oder so gefahren und so. Das ist sehr, sehr stark. Und dieser Moment, wo er halt sagt, hier, Gott, ich habe dich noch nie um sowas gebeten, aber wenn du ihn eh zu dir nimmst, tu es bitte schnell, weil damit können wir noch das Leben eines anderen retten. Halt, ne? Ich würde gerne noch mal was zur Einordnung dieser Folge sagen. Ne? Wir sind in der zweiten Hälfte von MASH. Wir haben Potter, wir haben BJ halt. Ne? Ja. Gott sei Dank, ehrlich gesagt. Und wir haben Winchester natürlich, aber wen wir nicht mehr haben, ist Raider. Raider wird in dieser Folge zum letzten Mal im Vorspann genannt. Er ist ein paar Folgen vorher aus der Serie ausgestiegen und ist hier zum letzten Mal im Vorspann genannt. Aber er ist nicht mehr Gary Burkhoff. Er taucht hier zum letzten Mal auf, also sein Name. Aber sein Hinterkopf, dass das Intro mit seinem Hinterkopf anfängt, das ist in der Folge schon vorbei. Das fängt dann so eine Sekunde später an, dass man ihn nicht mehr vom seinen Hinterkopf sieht, wenn der Hubschrauber ankommt. Das geht in dieser Folge los. Also ist das so von der Einordnung nochmal so ein bisschen, um in diese Richtung zu gehen. Und dass die Regie, und da habe ich mich sehr gewundert, weil ich kam auch immer darauf, dass das eine Hawkeye-Folge ist. Alan Elder hat das Drehbuch mitgeschrieben und Regie geführt in dieser Folge.
Ja,
also das ist, und er hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit dem, ich habe es mir aufgeschrieben, mit Walter Dischel, der ist der Medical Advisor of MASH gewesen.
Ach.
Ne? Also der hat quasi den medizinischen Input gegeben und den Rest der Story um diesen medizinischen Input, was ist das mit der Aorta, was kann da passieren, auch die Sache mit den Blutkonserven, war zu der Zeit auch schon nicht mehr so ganz der Stand der Wissenschaft, dass man, ich glaube, da wird noch sehr gesagt, mit, wenn du AB hast, brauchst du AB negativ, musst du auch AB negativ wieder kriegen. Ja. Ich bin da kein Experte, was Blutgruppen angeht, aber ich habe nur gelesen, dass das gar nicht so zwingend mehr nötig ist. Halt.
Ja, genau, habe ich auch gelesen, dass du, wenn du AB hast, dass du auch die anderen Blutgruppen verträgst, es sei denn, es ist irgendetwas anderes dazwischen, aber damals wusste man das tatsächlich noch nicht.
Wohl so. Aber schon Ende der 70er, aber die mussten ja schreiben aus Sicht des Koreakrieges.
Genau, ja.
Und da war das der Stand der Wissenschaft, deshalb geht es ja auch um diese gleichbleibende, also dieselbe Blutgruppe, um den Patienten zu versorgen. Aber wie gesagt, Ellen Elder hat quasi das Skript um die medizinische Situation herumgeschrieben, quasi. Mit halt dem Medical Advisor, der auch wirklich einen Credit gekriegt hat als Writer für diese Folge. Oh, ne? Weil er so, also, und ich finde das auch schon ein bisschen bemerkenswert an der ganzen Geschichte halt. Ne? Und,
ja, ja.
Und es sind so viele Dinge, die mir so, weil ich vorhin so lapidar gesagt habe, da passiert viel und also so wenig und doch so viel. Ich finde zum Beispiel dieses Intro total clever, weißt du, dass sie da dieses kleine Pokerspiel machen, weißt du? Sie sind permanent ja auf der Arbeit, weißt du? Mhm. Im Prinzip sind die, ne, wir haben ja schon oft drüber geredet, wie können die eigentlich trinken, weil man müsste ja jederzeit Angst haben, dass gleich wieder, ne, ein Alarm losgeht und Piloten und Verletzte kommen. Aber sie machen halt, sie warten auf dem Helikopter mit Verletzten und machen ein kleines Pokerspiel, was ganz kurz ist, einfach nur so ein Gag zur Auflockerung, weil sonst viel bekommen wir nicht mehr zu lachen. Aber es zeigt nochmal sehr gut, finde ich, dass die halt einfach permanent auf der Arbeit sind, also jede Chance auch nutzen, irgendwie mal was anderes zu machen.
Das ist
halt,
eine sehr,
oder jede
sehr
freie
schöne,
Minute.
Sehr schöne Eingangssequenz, genau wie du sagst.
Ja.
Jede Minute wird genutzt, um zu entspannen. Und das Schöne daran ist, während sie da oben auf dem Helikopterhügel sitzen, das sind nicht nur Hawkeye, BJ da ist, und Klinger, da ist auch Margaret dabei. Und auch Margaret nutzt, wie die anderen, einfach die Gelegenheit zum Abschalten. Die ist quasi in dem Moment in Pausenstimmung, in Urlaubsstimmung. Allein, sie wirkt auch viel entspannter und gelöster mit dem kurzärmeligen T-Shirt oder die Ärmel hochgekrempt, wirkt sie schon sehr viel entspannter. Und den Hut, den sie so aufhat, diesen Schlapphut, macht Margaret einen wahnsinnig entspannten Eindruck, so wie das die Margaret aus der ersten, zweiten, dritten, vierten
Überhaupt
Staffel
nicht.
Niemals geschafft hätte.
Und ich habe das, ich gucke ja mal wieder MASH so zwischendurch immer wieder. Also MASH ist für mich Deep Space Nine, da bin ich nie fertig mit.
Ja.
Weißt du, also da bin ich nie, ich habe es durchgeguckt und dann landet es erstmal wieder auf dem Stapel, sondern ich gucke da immer mal wieder rein. Das ist so bei Deep Space Nine so, das ist bei MASH so. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen viele Folgen aus den besagten ersten drei Staffeln noch so, wo sie so mit wo sie so die böse Lady war halt, ne, so ein bisschen, ne, mit Frank Burns und so. Und ich dachte mir, mein Gott, hat diese Figur sich weiterentwickelt, ne? Und ist die, ohne sich einfach nur anzubiedern, sondern sie hat sich wirklich einfach weiterentwickelt. Sie ist ein bisschen lockerer geworden und auch mehr so im Reinen mit den Kollegen halt und nicht so
ja.
Militärbissig mehr wie am Anfang.
Die harmonisieren da schon alle miteinander. Die kennen ihre Unterschiede, die kennen ihre Macken und alles, aber sie funktionieren alle zusammen. Das ist genauso Margaret, das ist aber auch Charles. Und ich musste bei der Entwicklung von Margaret, als ich das hier gesehen habe, musste ich wieder an den Film denken von Robert Altman, als sie ja damals Margaret Houlihan im Film drin gelassen hatten, weil Robert Altman von Sally Kellerman, glaube ich, die Margaret Houlihan im Film gestellt, ich habe den Namen wahrscheinlich durcheinander gebracht, aber so beeindruckt war, dass er die drin gelassen hat, dass er aber nichts mehr richtig für die geschrieben hat, weswegen die von einem Moment auf den anderen eine komplette Charaktersprung gemacht hat von der bissigen Militärfrau zum Kumpeltypen, die bei allem mitmacht. Wir hatten damals in unserer Pilotfolge schon Stockholm-Syndrom vermutet, weil die nämlich dann auch plötzlich beim Pokerspiel mitmacht, obwohl sie vorher all diesen Schlendrian laut verdammt hat und dann gemobbt wurde. Diese Duschszene, man erinnere sich da, wo sie nackt in der Dusche vorgeführt wurde und das auch für die Schauspielerin so schlimm war. Und hier ist diese Wandlung von der harten, taffen Gegnerin, also der Antagonistin zu der Freundin, zu der Verbündeten, viel verständlicher, die ist viel natürlicher, diese Wandlung, diese Charakterentwicklung von Margaret Houlihan.
Wir weil sie über ja Jahre ging.
Seit ewigen Zeiten den Namen Hot Lips nicht mehr zu hören.
Stimmt,
aber
stimmt,
hier gibt es im Original eine schöne Abwandlung. Ganz am Anfang, Margaret ist am Gewinnen, die scheint abzuräumen. Und Hawkeye meint nur, Hot Streak, Houlihan strikes again. Hot Streak ist das englische Wort für Glückssträhne. Und das fand ich nett, dass das einfach nochmal so reingeschoben wurde.
Referenziert wurde, ja. Ja, wie gesagt, es ist wirklich, es ist einfach wirklich natürlicher, ist aber auch in der Serie über Jahre natürlich auch anders darstellbar als jetzt in einem Film oder so halt. Mhm. Ne? Aber man muss natürlich auch sagen, dass sich Charaktere so verwandelt haben im Laufe von der Jahre und so eine natürliche Entwicklung hinter sich gebracht haben. Das ist so derzeit kein Usus im US-Fernsehen gewesen, überhaupt nicht. Also, und ich bin von diesem Weg da auch von den ganzen Figuren sehr, sehr beeindruckt. Also, das muss man wirklich sagen. Und da passieren auch Dinge. Ich hatte mir aufgeschrieben, du hast es vorhin erwähnt, BJs Part ist der härteste, habe ich mir aufgeschrieben, weil das wirklich so ist, dass er dann auf den Patienten sagt, den kann ich nicht retten, aber ich kann ihm die Aorta rausnehmen und er kann dann den George retten und so und muss auf seinen Tod warten. Alles, was hier mit Mike Farrell sich abspielt, ne, dieses mit sich selbst hadern und so, und das ist alles so fantastisch und großartig gespielt und so nachvollziehbar, weil BJ auch genau der Typ ist, der eigentlich so die Emotionalität halt hat, um damit auch klarzukommen halt, ne? Dem das auch wirklich nahe geht. Hawkeye geht das auch nahe, aber Hawkeye ist so ein bisschen wie ich, irgendwie so einer, der das immer mit einem Witz versucht runterzuspielen, der da auch Leute nicht so dahinter gucken lässt und so halt. Ne? So,
möchte ich gerne reinsteigen. Du hast dir die Folge wahrscheinlich, weil du das ja immer gerne machst, wieder auf Deutsch angeschaut.
Ja, immer auf Deutsch, ja.
Immer nur auf Englisch. Man darf diese Serie einfach nicht auf Deutsch schauen. Im Englischen fehlt nämlich dieser Witz bei ihm. Da fehlt diese Schnottrigkeit. Wenn er zum Beispiel als Margaret dazukommt, die Klammern geholt hat, die sie brauchen, die bei Hawkeye unter den schmutzigen Socken in der Kiste liegen.
Ist auch geil, ne?
Und wo versteckt man die Klammern? Unter der schmutzigen Socke und zwischen dem Nudistenmagazin.
Wie geil sie noch sagen, wieso ist denn diese Gefäßklammer? Es geht ja um die Gefäßklammer. Mhm. Wieso ist die denn im Sumpf? Das ist ein medizinisches, hochpräzises Gerät, das sehr wertvoll ist. Wo sollen wir es denn sonst lagern und so halt, ne? Der Gedankengang ist schon
und,
super.
Als er sagt, zieh Handschuhe an und hilf mir. Und sie sagt, oh, ich hasse das. Ich habe mich nicht mal abgeschrubbt. Und Hawkeye ihr sagt, mach dir saubere Gedanken. Im Deutschen hat er da schon wieder diesen schnottrigen, leicht schnottrigen Unterton in der Stimme, dass er einen Witz macht, dass es ein bisschen hahaha lustig ist. Im Englischen fehlt das. Das ist einfach nur, das ist zwar der gleiche Witz, aber dieser Unterton, der ist bei Alan Alda im Original einfach nicht da. Das ist eine ganz trockene Bemerkung, das ist Galgenhumor, reiner Galgenhumor und sonst nichts. Und das ist der große Unterschied. Und wegen diesen feinen Tönen im Unterschied, es gibt noch einen sehr viel größeren Unterschied, da kommen wir hin, wenn wir so ein bisschen die Randhandlungen vielleicht noch abklappern. Aber wegen diesen feinen Unterschieden im Tönen schaue ich mir die Serie nur noch im Original an. Das ist für mich auf Deutsch nicht zu ertragen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich bin einfach mit dieser Synchronisation so aufgewachsen und ich glaube, es kommt mir eher befremdlich vor, es auf Englisch zu gucken, aber ich werde mal ein paar Folgen mir mal auf Englisch angucken. Mhm. Denn da ist übrigens auch noch ein Punkt, denn da in dieser Folge hatten nämlich die Amis, etwas, was wir in Gott sei Dank in der ganzen Zeit Chemie schon hatten, die Folge hat keine Lachkonserve im Original. In Deutsch war das ja Gott sei Dank, bis auf ganz wenige Synchronsachen, wo halt nicht die deutsche Synchronisation da war, sondern man noch bei Gelächter oder Gesang auf die amerikanische umgeschaltet hat. Da hört man ja noch die Lachspur. In Deutsch hat man sich ja Gott sei Dank dazu entschlossen, das ist das wirklich große, keine Lachspur zu nehmen bei der Serie. Und in dieser Folge gab es auch keine, auch auf Bestreben von Alan Alda, der keine haben wollte in dieser Folge halt, ne? Und das ist auch ein weiteres Beweis, dass das so, eigentlich ist das für mich so eine Folge, da würde ich sagen, da würde ich den Emmy sehen. Weißt du, da würde ich so, wir schreiben mal was, vielleicht wird es nächstes Jahr, aber dann begannen die 80er Jahre und dann ging alles, du weißt ja, dann ging alles. Dann begann es.
Das wäre wirklich, das wäre eine, ich weiß gar nicht, ob die Folge Preise gewonnen hat, da habe ich leider nicht nachgeschaut.
Ich glaube nicht.
Aber die hätte verdient, die hätte Preise ohne Ende verdient, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch. Sie wird sehr hoch gelobt. Sie ist in den besten Rankings von der Serie immer mit vorne dabei. Aber ich habe jetzt keine Preise gefunden bei der Folge. Das ist eigentlich ungewöhnlich, weil das ist eine, wo ich sage, das ist so für gibt der Serie ein Emmy. Ja. Oder wenigstens ein Grammy, wenn ihr schon kein Emmy übrig habt. Ne? Zu den Nebenfiguren, was wir noch hatten, ne? Der Potter ist so ein bisschen, der hält seinen Jungs den Rücken frei, der übernimmt dann andere Patienten und so und hier, ne, macht, ne, und so halt, ne? Da ist er so der Commander, der seine Leute, der weiß, wie gut seine Leute sind und die arbeiten lässt und ihnen so die andere Arbeit wegnimmt halt, ne? Also damit die den Rücken frei haben für dieses Thema. Ne, der dann auch nochmal noch eine Bemerkung machen kann über den Tod, über den jungen Soldaten, über den Harold, der so, wie alt ist er? 18 und so halt, ne? Ja. Mhm. Ne, und so, also das ist auch eine kleine, aber feine Szene, die er hatte. Auch was vielleicht noch ein kleiner Auflockerer ist Klinger, der die Aufgabe bekommt, noch Blut zu besorgen, glaube ich. AB negativ. Ich glaube, es ist AB negativ, oder? Glaube ich, um was es geht.
Nein. Es geht um was anderes. Weil sie sich nicht sicher sind, ob sie mit den letzten Blutkonserven auskommen. Und Winchester sagt dann ganz zu Recht, wendet einfach nur ein, möchte einwenden, die sämtliche verfügbaren Blutkonserven jetzt für diesen einen Patienten, der möglicherweise
nicht schaffen wird,
drauf zu gehen, wenn wir vielleicht gleich in Verwundeten ertrinken. Und daraufhin wird Klinger losgeschickt, rauszufinden, ob irgendwo Gefechte gerade sind. Der Lieutenant Sergeant oder was auch immer am anderen Ende will ihm diese Information aber nicht geben, weil er die nur an seinen kommandierenden Offizier geben kann. Und da passiert jetzt was ganz Großartiges,
das ist voll witzig,
was in der deutschen Synchro komplett falsch klingt. Klinger imitiert Colonel Potter. Und Jamie Farr hat das so perfekt gemacht. Wenn du im Original das anschaust und die Augen zumachst, dann hörst du Colonel Potter, dann steht da Colonel Potter im Raum. Der hat die Stimme dieses polternden Colonel Potter so perfekt rübergebracht, dass ich zwischenzeitlich gedacht habe, das kann nicht Jamie Farr gesprochen haben, das muss Harry Morgan gewesen sein. Und dann fängt er am Schluss nochmal an, ach, und jetzt, wo ich sie übrigens am Telefon habe, habt ihr nicht irgendwas zu verhandeln? Und da hörst du ganz leicht wieder die Stimme von Jamie Farr durch und das ist so großartig. Und davon ist in der deutschen Synchro nichts zu spüren.
Genau, in der deutschen Synchro hört er sich an wie Popeye.
Ja.
Ne, so ein bisschen. Also es geht halt, der Inhalt ist ja im Prinzip dasselbe. Klinger kommt damit nicht durch mit seiner, ne, jetzt vom Vorgesetzten und sagt: Moment, der Potter, der ist gerade am Operieren, der kann jetzt nicht. Moment. Der kommt gerade rein und macht dann das, was er die Füße aufstampft und so, ne, und sagt, ja, Colonel, hier ist und so. Und in der deutschen Synchro ist es, hallo, ne, wenn Sie mit meinem Klinger reden, dann reden Sie quasi mit mir, Soldat, und so, ne, also, wie sieht denn das aus? Und so, also, so überspitzt, das ist nicht ansatzweise die deutsche Stimme von Harry Morgan, also von Colonel Potter, nicht ansatzweise, es ist super überzogen, was, aber auch offensichtlich, wo ich mich auch gefragt habe, der Typ scheint Potter ja nicht zu kennen, weil er ja sagt, sie ist Colonel Potter, dann hätte man auch, ganz ehrlich, da musst du auch nicht klingen wie der Echte, ehrlich gesagt, wie der andere nicht. Warum sollte er ihn auch kennen? Es ist am Telefon. Da ist ja eigentlich, wäre ja eher sinnvoll, so eine Art Parole oder so ein Passwort oder so rauszugeben, Farbe des Tages oder so.
Ja, stimmt,
du kannst ja nicht erwarten, dass jeder, der irgendwo Blut verwaltet, dann irgendwie die Stimme jedes Commanders kennt. Irgendwie
Informationen, nicht Blut. Ja, aber du hast recht.
Genau.
Da reicht einfach nur irgendjemand, der mit lauter Stimme und Autorität in den Hörer brüllt. Da ist schon was dran.
Aber es ist einfach super, dass Potter halt reinkommt in dem Moment halt. Ne?
Und als Klinger dann im OP steht und sagt, ach, und keine Verwundeten, aber was demnächst ankommt, ist Baklava und irgendwas, was er eingetauscht hat. Und sie fragen, wie hast du das denn hingekriegt? Und er fängt dann kurz an für einen Moment, ja, das hat geklappt, als ich so gesprochen habe, mit der Stimme von Colonel Potter. da stehen und sprechen und in dem Moment steht Potter hinter ihm und sagt, was ist los, sie klingen wie eine Brünst, wie eine brünstige Eselin. Ich habe noch verstopfte Nase.
Aber ich habe die Szene mir auch, die habe ich mir wirklich in Englisch angesehen und ich hatte das Gefühl, wie als wenn Brent Spiner Patrick Stewart nachmacht.
Ja,
weißt genau du, wo man so sagt, Alter, du siehst das Gesicht und denkst, wo müsste doch irgendwo im Hintergrund Patrick Stewart rauskommen und eigentlich so lachend und so, weil er es eigentlich spricht. Aber es ist wirklich Brent Spiner, der sich so anhört wie Patrick Stewart.
Ja.
Und da gebe ich dir total recht, da wird die deutsche Synchro der Sache nicht gerecht. Ne? Im Original ist das einfach dadurch noch viel witziger und ich hätte echt gedacht, dass das vielleicht, also ich war der Meinung, dass es wirklich Harry Morgan ist, der ihn überspricht. Nur weil ich diese paar Szenen mit seiner Originalstimme gehört habe. Also ich kenne ihn ja sonst nicht so, weil ich es ja nicht so auf Englisch gucke halt. Aber habe dann gedacht, dass das vielleicht die Originalstimme wirklich von Harry Morgan ist, so als Gag, der drüber synchronisiert.
Ich glaube nicht.
Weißt du?
Also man hört wirklich an der einen Stelle die Stimme von Jamie Farr durch die Imitation durchklingen. Aber wenn der in der Rolle geblieben ist, dann hat der sich 1:1 wie Harry Morgan, wie Colonel Potter angehört. Das ist
super,
fantastisch gewesen.
Super beeindruckend.
Ja.
Sag mal, siehst du das würde mich mal von deinem Look and Feel interessieren. Siehst du den Einwand von Winchester berechtigt oder denkst du dir, was für ein Arsch?
Ich sehe ihn berechtigt. Winchester ist zwar in der 7. Staffel immer noch so ein bisschen der Arsch vom Dienst. Der ist noch nicht ganz da angekommen, wo er so am Ende der Serie ist, aber es ist generell so, die arbeiten hier gut zusammen. Die frotzeln und die hänseln sich und die machen Sprüche, aber wenn es um die fachliche Arbeit geht, dann arbeiten die alle gut zusammen und dann ist auch Winchester auf seine Art, also mal davon abgesehen, dass er der Blutspender ist und das ohne zu zögern.
Das ist auch bemerkenswert.
Einfach auf die Bahre hinlegt und sich eine Nadel schnippelt, Blut spendet. Und Potter da sogar noch Einwände hat und sagt, wenn wir hier gleich Verwundete haben, brauche ich nicht unbedingt noch einen Arzt, dem schwindelig ist. Und Winchester gibt aber trotzdem, ohne zu zögern, sein Blut. Aber auch seine Einwände und seine Kommentare zur Operation, zuerst neben Hawkeye bei der Operation und dann von seiner Liga aus, die sind eigentlich alle fachlich ziemlich korrekt. Und ziemlich Zeugen von fachlicher Kompetenz. Und der bringt halt in diesem Moment, wo er sagt, dieser eine Patient, einfach ganz pragmatisch einen Einwand, der, finde ich, also von ganz pragmatischer Sicht aus gesehen, durchaus eine gewisse Berechtigung hat. Das wirkt unmenschlich, aber es ist ungefähr genauso pragmatisch und unmenschlich, wie man halt dem Patienten, der zwar schon gehirntot ist, was man halt damals wohl einfach noch nicht wusste, dass damit der Patient schon tot ist, faktisch, aber sein Herz noch schlägt, dass man darauf wartet, dem die Aorta zu entnehmen, das ist der gleiche Pragmatismus eigentlich. Das ist dieser gleiche unmenschliche Pragmatismus und das bringt halt Winchester hier auch. Es wirkt nur von ihm immer ein bisschen schnöseliger.
Es ist so ein bisschen, weißt du, um in ein anderes großes Franchise, was wir lieben, zurückzugehen, das ist ein bisschen vulkanisch, ne?
Ja.
Das Wohl der Vielen ist wichtiger als das Wohl der Einzelnen. Ist immer gut, wenn du bei den Vielen sitzt.
Ja.
Ne? Nicht, wenn du der Einzelne bist halt. Ne?
Aber das auch ist hier möchte ich nochmal David Ogden Stiers Originalstimme hervorheben, die diese Schnöseligkeit, die die Synchronstimme hat, nicht in dem gleichen Ausmaß hat. Der wirkt in solchen Momenten immer etwas menschlicher, etwas wärmer, während er in der Synchronstimme so eine hohe Schnöselstimme hat, so eine nasale Schnöselstimme, die immer etwas überspitzt und überzeichnet klingt. Und das kommt dann im Original immer noch ein bisschen anders rüber in solchen Momenten.
Ja. Aber trotzdem ist es auch von Winchester, ist es so auffällig, dass er sofort bereit ist, Blut zu spenden, obwohl er und das auch dann auch wirklich durchzieht und auch sagt, die Winchesters haben immer viel Blut gespendet und so halt, ne? Und Potter ist ja, wie du schon gesagt hast, das erst gar nicht will, weil er sagt, ah, erst 5 Tage her, ich brauche nicht noch einen schummrigen Arzt hier, wenn schon die Patienten nicht mehr auf den Beinen stehen.
Mhm.
Und da habe ich auch noch so diesen Vergleich zu Burns, weil ich letztens eine Folge gesehen habe, wo die Hälfte der Folge sich darum dreht, dass er sich wie der Teufel gewunden hat, Blut, nur ein bisschen Blut zu spenden. Und er gesagt hat, er muss doch stark und kräftig sein, um alle anderen zu retten, quasi so diese Ausrede, weil er es nicht wollte. Da ist Winchester eine ganze Ecke ein anderer Typ. halt, ne? Also das ist schon sehr, sehr auffällig.
Absolut,
und
ja.
Ich fand ihn auch deutlich, also da auch dadurch, dass er das einfach so gemacht hat, sich da hingelegt hat, sich quasi selbst schon angefangen hat, das Blut da abzuzapfen, da fand ich ihn, da ist er mir wieder sehr, sehr sympathisch gewesen halt. Mhm, ne?
Ja, durchaus, absolut.
Weil man kann natürlich in seiner Argumentation auch, könnte man ihm auch sagen, wenn du Bedenken hast, dass das Blut für einen Patienten drauf geht und wenn jetzt die ganzen anderen Patienten kommen, die nichts mehr haben, wie ist es denn dann, wenn der eine einer von nur 4 Ärzten, die wir hier haben, dann auch nicht arbeiten kann, weil er hier gerade, aber wir wollen jetzt mal nicht päpstlicher sein, ja, als der Papst. Ne?
Ja, vielleicht, ne? Ist es ja auch so ein bisschen diese Opferrolle, die ihm gefallen hat. Das kann man, weiß man es, ist vielleicht ja auch.
Ja, aber ich glaube, der ist schon eigentlich, der ist ein guter Mensch.
Er ist irgendwo. Ein guter Mensch.
Der was, ist ein was, guter als
seine,
Mensch, ja.
Als seine Qualifikation als Arzt angeht, ist er nicht nur ein guter Arzt, sondern auch ein guter Mensch und hat da seine Moral und seine Ethik an der richtigen Stelle. Also der ist schon richtig im Vergleich zu Burns, muss man echt sagen, ja.
Ich fühle auch so viel mit in dieser Folge, weißt du? Ich fühle es richtig, diese Sequenz, wenn Hawkeye, der ja erst die Hälfte der 10 Minuten dabei beseitigt ist, diese Aorta zu halten, bis in den OP-Saal, und dann wird ja das Eis geholt, damit er die Hand rausnehmen kann und so, damit diese Kühlung beginnt. Und dieses, wenn sie es draufschütten und er dann seine Hand, der ja eben Körper von ihm ist, dann erstmal durch das Eis noch gekühlt wird, wenn er dann so, dann denke ich mir so, oh, dieser arme Mensch, ich fühle das richtig, dieses Freezen der Hand, und denke mir dann, Mensch, das ist ein Arzt, das ist ein Chirurg, seine Hände sollten in Gold aufgewogen werden und irgendwie auf Kissen transportiert werden durch Smash und so. Und was der sich da antut, das ist dann schon so, das ist so die Hands-on-Management-Qualitäten, die er da so auf den Tisch legt. Aber das fühle ich total mit. Wo ich mich immer so ein bisschen geärgert habe, war, also so ganz marginal, dass Klinger so unempathisch ist, als er zu BJ rausgeht und sagt, hier, Hawkeye fragt, was mit der Aorta ist, und er mit dem Soldaten redet, der daneben steht, und sagt, nicht jetzt, ich komme gleich, ne? Nicht jetzt, ja, gut, aber Hawkeye will sofort wissen, wenn er tot ist. Ne?
Kann man aber in der Situation auch verstehen. Das ist eine gewisse Betriebsblindheit, die auch einfach durch den Job kommt. Die sind da den ganzen Tag auf Leben und Tod, 7 Tage die Woche von früh bis spät. Das über einen Zeitraum, da stumpft man ab und geht da einfach auf Daily Business über und geht mit solchen Situationen anders um. Und letzten Endes konnte er auch einfach nicht wissen, dass da jetzt im Vorzelt der Kumpel des Patienten liegt, der da gerade auf dessen Tod sie warten.
Er sitzt ja da vor ihm quasi, und BJ lässt ihn ja schon so verstehen, ja, geh mal, ich Klinger, ne? Und Klinger checkt's dann ja auch sofort.
Also zum einen konnte ja nicht wissen, wer dieser andere Soldat ist. Das konnte ja irgendwer sein. Und okay, Klinger ist in dem Moment einfach begriffsstutzig. Man muss es auch, man darf es auch nicht schlimmer machen. Er steht einfach gerade total auf der Leitung, muss man. Also
ja, ich konnte ihm das sehr gut
nachvollziehen, weil er hat es in dem Moment, wo er es gemerkt hat, war der auch richtig zerknirscht. Da hat man richtig gemerkt, oha, das ist ihm jetzt wirklich unangenehm. Er hat gesagt, oh, habe ich was Falsches gesagt. Also,
ja, das stimmt schon. Das ist auch nur nötig, um in diesem Storyteil dazu, den Kameraden da von Harrod, glaube ich, ist er, dazu zu kriegen, dass er das endgültig checkt, dass sie auf den Tod seines Freundes warten. Ja. Und diesen Moment, dass er erst mit Wut und Zorn reagiert und sagt, hier, ihr seid doch schlechter und so, ihr wollt meinen, dann sind ja das, was er sagt, ist ja diese Urangst, die ich immer höre, wenn Leute sagen, ich möchte kein Organspender sein. Dann höre ich immer, ja, weil ich höre dann immer dasselbe. Wenn ich kein Organspender bin, dann versucht man mich nicht zu retten. Oder so, ne? Da wird man sofort leer gemacht. Sobald man irgendwie liegt, dann wird man sofort leer. Das sagen einem ja immer viele. Und so, oder nee, meine Organe nicht und so. Und das ist ja so dieses, ja, ich weiß, dieser Schwachsinn. Und das ist das ja, was er da macht, dass er sagt, ihr wartet jetzt nur auf seinen Tod, weil ihr seine Organe, was ist denn, warum ist er denn nicht wert, gerettet zu werden und so? Weil er es halt in dem Moment nicht überblicken kann, logischerweise halt auch, ne? Da bist du emotional. Da kannst du ihm natürlich auch keinen Vorwurf machen.
Nein, überhaupt nicht. Der ist überhaupt sehr nachvollziehbar geschrieben und gespielt. Also man kann den gut, man kann mit dem gut andocken und man kann das sehr gut verstehen. Es ist sogar eigentlich fast ein bisschen die Einsicht von ihm. Die kommt eigentlich fast eine Spur zu schnell. Da ist Vater Marquet in diesem Gespräch mit ihm. Sehr erfolgreich, sehr überzeugend. Das fand ich auch sehr gut, eine ganz gute Szene. Da konnte Father Mackay auch mal glänzen in diesem Gespräch mit dem Soldaten. Aber die Einsicht kommt ja innerhalb von Minuten und das ist eigentlich fast zu schnell. Aber es muss natürlich innerhalb dieser Zeit passieren.
Sie haben ja nur diesen sehr begrenzten, zeitlich überschaubaren Rahmen halt. Ja. Ne? Und deshalb ist das nicht anders möglich gewesen. Das fand ich auch, das war nötig, das so zu machen. Mhm. Sonst hätte es keinen Abschluss für die Figur gegeben in dem Fall, weil das wird ja noch sehr mit, er erkennt es ja dann als der Phase, ich glaube, er macht ja diesen würde ihr Freund sich auf eine Granate werfen oder irgendwie so, weil sie erzählen mir, er ist so ein toller Typ und so, ja, er würde gerne andere retten. Jetzt wird er jemanden retten. Also sein Tod ist der Inbegriff von nicht sinnlos. Weil er wird ja noch jemanden retten dadurch halt, ne? Der dann eine Woche später woanders fällt. Nein, Gott bewahre. Ne, hoffentlich nicht, aber hoffentlich konnte er nach Hause danach. Aber ich fand auch diesen Moment, wenn er ihm da die Aorta übergibt und dann Hawkeye dieses Harrod, das ist George, das ist Harrod, dieses fast Vorstellen davon macht, so das fand ich irgendwie sehr berührend, ehrlich gesagt.
Ja.
Das finde ich eine sehr, sehr schöne Szene und dann dieser Downer in dem Moment, wo sie sagen, ach verdammt, wir sind 4 Minuten drüber, 4 verdammte Minuten und so. Jetzt könnte er querschnittsgelähmt sein, aber die Nieren werden jetzt nicht mehr versagen, weil sie halt diese Aorta halt von George haben und so halt. Und und eingesetzt haben und so. Und das ist einfach sehr, sehr stark, muss man tatsächlich sagen. Und der Moment, wenn er dann erwacht und noch so total benommen ist und die ihn dann erstmal so, hey, beweg mal deine Füße und erst dann macht, die Füße zu bewegen, wie die sich dann alle in den Armen liegen und herzen und so, das finde ich total rührend. Da ist auch Margaret total, also ich kann da total emotional andocken halt, wie die sich freuen und sagen, und das ist so, das ist, deshalb sind wir Ärzte. Deshalb sind wir medizinisches Personal und so halt, ne? Mhm. Bei all dem Scheiß, der hier passiert und dem Schrecken des Krieges, genau wegen sowas bist du da halt, ne? Das ist total stark.
Schwester Kelly hat ja auch eine relativ große Rolle.
Sie kann keine Größen unterscheiden bei irgendwie, ne, mit, ich brauche Tortellini, ich brauche Rigoletti, ich kann es aber auch nicht genau, was er sagt.
Tortellini,
ne?
Ich brauche keine Tortellini oder Rigatoni oder
Rigatoni, irgendwie sowas, sagt
und
sie.
Tortellini. Sie sagt, ich bin halb Hawaiianerin und halb Japanerin, glaube ich.
Ja, ich glaube so, ja.
Kann
ja.
ich mit Pasta anfangen? Und Hogger meint, sehr kleine, was ist Egg Roll auf Deutsch?
Frühlingsrollen oder irgendwie
sehr
sowas?
Damit kann ich was anfangen.
Ja, ja. Und deshalb geht es ja darum, die haben halt kein passende Aorta, ne, um das Zerfetzte da. Also man bekommt ja auch sehr viel mit über, das ist wahrscheinlich der Teil für den Medical Advisor, der da geholfen hat, was da auf was, Nierenversagen, verblutet da und ist zerfetzt. Und die Aorta kann aber gehalten werden noch eine Weile, deshalb verblutet er nicht auf dem Weg vom Hubschrauberplatz. Weil wir haben vorhin über die Kameraarbeit geredet, die mit dem Mobil war, also mit dem Auto, in dem Father Mackay weggefahren ist, mit dem Jeep. Aber auch die Fahrt, wenn sie den Jeep oben beim Hubschrauberplatz beladen und alle in dem Jeep sitzen und mit runterfahren ins Camp. Das haben wir, glaube ich, auch so in der Form noch nicht gesehen, dass die Kamera und die alle und einen in Schräglage befindlicher Verletzter, weil Hawkeye musste ihn ja weiter mit der Hand in seinem Oberkörper halt, war er zugange. Das haben wir, glaube ich, in der Form auch noch nicht gesehen gehabt, also in der Serie.
Es ist etwas, was ich in der Serie häufiger, was mir bekannt vorkommt aus der Serie. Ich weiß aber nicht, ob es mir vor der 7. Staffel schon mal begegnet ist. Das ist aber diese Perspektive mit dem Jeep mitfahren, das ist etwas, was mir in der Serie sehr, sehr häufig, zumindest in meiner Erinnerung, untergekommen ist.
Ja, aber da saßen die immer vorne und waren manchmal betrunken.
Ja.
Ich muss immer noch, ich liebe immer noch diese Szene, wenn also aus einer anderen Folge, wenn Hawkeye und BJ mit dem Jeep zurück ins Camp fahren müssen und dann sich eine Explosion ist, der Jeep sich auf die Seite legt, ne, die so daneben liegen und der liegt so auf der Seite und da sagt er, ich habe mal gesehen, wie die Marines das machen, wir wippen den einfach und dann ist er wieder auf dem Rädern, fahren wir weiter, und wenn sie beide dann wippen und das Ding einfach so umkippt, dass es nach unten liegt und dann die beiden daneben stehen und der Hawkeye sagt, steig ein. Ich könnte jedes Mal losbrüllen, wenn er das macht. Weißt du, dieses steig ein, ne? Nein, aber das finde ich schon bemerkenswert irgendwie in dieser Folge, weil das schon fast was Cineastisches da irgendwie mit schwingt. Wie gesagt, Emmy-nominiert, da war der Emmy im Blick halt und so, ja, vielleicht. Aber weißt du, was ich in dieser Folge gefühlt zum ersten und auch zum einzigen Mal gesehen habe? Ziemlich am Ende der Folge, wenn die gerade die Aorta eingesetzt haben, ist ja die Szene, wo auch der andere reingefahren wird, der Kamerad von Harold halt, ne? Mhm. Und dem er dann sagt, ich möchte später mit ihm reden und so halt. Ich möchte ihm was erzählen über Harold und so halt, mhm, ne? Dann machen die so eine Trennwand zwischen die beiden.
Ja.
Weißt du, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen in Mesh, dass die so ein. Das kam mir so fremd vor, dass
vorher
die da so
einen
Sichtschutz dazwischen gemacht haben, ne?
Das also, ist genau das, diese Diskretionstrennwand.
Ja.
Diesen Sammel-OP, der mich immer fertig macht, dieser Sammel-OP, wenn ich den sehe, weil die wirklich nebeneinander denken, wie können die steril arbeiten, wenn die Rücken an Rücken mit offenen Patienten arbeiten und es da keine Trennwände gibt. Und da haben sie zum ersten Mal so eine Trennwand. Aber andererseits, mit Trennwänden dazwischen könnte man einfach keine schönen OP-Szenen drehen.
Das wird der Grund dafür sein.
Und wahrscheinlich waren die auch damals einfach nicht üblich. Ich weiß es nicht, ob das historisch
ist. Keine
Ahnung.
Also es wirkt in dem Moment wirklich fremd und auch gar nicht mal nötig, dass sie diese Trennwand da in dem Moment da reingerollt haben, weil die Szene ja auch schon vorbei war und so halt, ne? Also man hätte das nicht gebraucht. Und es ist halt so komisch, weil es davor und danach ich das auch nie wieder in Mesh gesehen habe, so eine Trennwand. Und du hast aber recht, sonst sind die OP-Szenen schlicht und ergreifend aus filmischen Gründen so gestellt, wie sie gestellt sind. Hättest du die in, wie gesagt, in so wie einzelnen Kabinen oder so, das wäre doch nichts gewesen, weißt du?
Übrigens, Kameraeinstellungen, es ist ja der Unterschied zwischen dem Film und der Serie, ist der, dass man im Film bei den OPs auch immer die Kamera relativ hoch hatte und in die offenen Patienten reinschauen konnte, also in die Wunden. Man hat wirklich das Gemetzel da drin gesehen. Und in der Serie war der Blick immer mehr von unten, leicht von unten. Das ist nicht aufgefallen, also nicht Froschperspektive, aber man hat nie in die offenen Wunden gesehen. Man hat zwar Blut gesehen, aber es hat immer etwas abgemildert gewirkt. Mhm. Und in dieser Folge hatte ich wirklich, und ich habe zwar darauf geachtet, ich hatte das Gefühl, die haben wahnsinnig viel gezeigt, aber sie hatten trotzdem, du hast nie in den Patienten hineinschauen können und du hast trotzdem unglaublich viel Blut gesehen. Und wenn BJ die Aorta aus dem toten Patienten, aus Harold herausholt, siehst du, wie er die Aorta rausholt. Das ist härter und deutlicher, als man das sonst aus der Serie gewohnt ist. Kam mir zumindest so vor.
Auf jeden Fall. Auch die Anfangssequenz, wenn er im Hubschrauber ist und der wo ich sagen, hier sein Brustkorb ist durchschossen und Hawkeye, bevor er dann anfängt mit dem Messer, also zum Thema, ne, also mit seinen, er sagt es aber auch, dass er mit seinen ungewaschenen Händen da seit 10 Minuten drin ist und so, ne? Da siehst du halt wirklich blutdurchtränkte Bandagen.
Ja.
Also das, du siehst das zwar sonst auch, aber nicht in der Ausprägung. Also da haben die durchaus noch ein bisschen, also das wird seinen Grund haben, warum man das mehr noch gezeigt hat, sodass es einem auffällt, dass es mehr gewesen ist und dass sie halt auch, wie gesagt, mit der Lachspur die Lachkonserve weggelassen haben. Na, das soll einfach wirklich diesen Schrecken, der Krieg ist vielleicht wirklich ein Statement zum Ende der 70er Jahre halt, ne, weil da ist der Vietnamkrieg ist dann, glaube ich, 5 Jahre vorbei gewesen, so roundabout, aber hat ja auch super lang gedauert und so, ne, also das ist vielleicht so ein Statement zum Thema ausgehendes Jahrzehnt und so halt auch, ne, ich will jetzt nicht überhöhen, ne, und so, aber ich finde es. Aber es ist schon, ich glaube, das ist so, als ich gesehen habe, Alan Elder Regie und Drehbuch, und dann hatte ich es auch so im Kopf, dass es eine Alan Elder Folge ist und dann, ah nee, doch, es ist ja mehr eine BJ. Eigentlich fast jeder hat so sein Paar, so ein Paar dabei. Ja. Aber BJ hat den härtesten, finde ich wirklich. Mhm.
Ja, das stimmt. Ja, jeder hat seinen Part. Es ist ein Teamwork. Man merkt, das ist ein Team, das da zusammenarbeitet und jeder trägt etwas dazu bei. Sogar Igor in der Bar, der die Eiswürfel hinzugibt und dann zwar jammert, wie soll er jetzt die Drinks kühl halten, aber auch Igor kommt noch mal kurz vor. Also irgendwie kommen
Igor,
sie alle.
Wie war das? Igor Straminski. Irgendwie so ähnlich. Ne? Das ist eine Gemeinschaftsarbeit. Ja? Das ist wirklich eine ganz, ganz starke Folge. Und es ist vielleicht jetzt nicht die repräsentativste Folge, um jemanden Mesh vorzustellen, weil es ist jetzt nicht, der Humor kommt ja nur ein bisschen kurzer in dieser Folge. Sie ist sehr ernsthaft, sehr blutig, sehr düster, aber sie geht auf einer positiven Note raus halt. Ne? Das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, es ist tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen mein Dilemma. Ich habe jetzt meinem Vater diese Folge gezeigt. Ich würde gerne meiner Mutter jetzt noch ein paar weitere Folgen anschauen. Und ich suche jetzt gerade verzweifelt nach einer Folge, die ähnlich gut ist und ähnlich dramatisch und so ein ähnliches Kaliber, damit das nicht gleich total abstürzt. Da bin ich noch ein bisschen am Suchen. Die mit dem Baby, mit dem Findelkind, die wir ja auch schon besprochen haben, die ist zumindest auch eine Folge mit sehr viel Tiefgang und so, aber sowas wie diese Folge, die findest du so schnell nicht wieder.
Zeig die Pilotfolge. Irgendwie, um erstmal wird Frank Burns jetzt erstmal weggespritzt und so, ne? Und dann machen wir, und dann versteigern wir die, also das muss man wirklich sagen, die Pilot-Episode ist Gott sei Dank nicht repräsentativ für MASH, muss ich sagen. Also heute schüttelt es mich echt, wenn ich die Pilot-Episode gucke mit der Schwester, die sie versteigern und dann und so für ein Wochenende in Tokio und so.
Sogar, wenn ich mich richtig erinnere, in der Pilot-Folge gibt es noch eine ernste Stelle, in der Hawkeye dann noch eine mit Dackelblick und traurigem Blick eine Ansprache, eine Anti-Kriegs-Ansprache hält.
Ja, schon. Und
wo er dann den Schalter, der Hawkeye-Bot, den Schalter umgelegt hat. Ja.
Aber das hier ist große Kunst und das ist, also die Folge ist wirklich was Besonderes, was sehr, sehr Spezielles und da ist wirklich. Das ist großes Kino im Fernsehen der End-70er Jahre gewesen, absolut. Diese Folge. Finde ich, also als du kamst mit der Folge, die hatte ich nämlich auch auf dem Schirm, die aus der Ego-Sicht des Patienten ist und so, was ja auch sehr spektakulär ist von der Machart, die ist ja eher gewesen, die Folge, die du meintest, weil da ist, ich glaube, 7. Staffel oder 6., weil da ist Raider ja noch dabei. Ne?
Glaube ich.
Ich meine, die ist eher gewesen. Ne?
Bin mir jetzt nicht genau. Sicher.
Auf jeden Fall ist diese Folge für mich hier mit auch eine der stärksten und besten. Und ich bin da wirklich mit diesem, man vergisst quasi wirklich diese Uhr, obwohl die permanent mitläuft. Deshalb kriegt man auch diese Überschreitung der 20 Minuten nicht mit. Und man ist dann genauso überrascht, wie Hawkeye in dem Moment überrascht hat, der ja auch kein Zeitgefühl hat, obwohl die Uhr tickt. Überleg mal, wie geil das gemacht ist. Die Uhr tickt und du kennst die Startzeit und trotzdem fällt es dir nicht auf, dass sie 4 Minuten drüber ist.
Die Uhr tickt auch die ganze Zeit deutlich hörbar. So ein schnelles Tick-Tick-Tick-Tick, also nicht Sekunden-Ticken, sondern ein schnelles Ticken. Und das spürst du die ganze Zeit und das lässt dich auch irgendwann einfach total angespannt sein und du bist gespannt bis zum letzten Moment, obwohl du ja eigentlich nicht direkt davon ausgehst, aber normalerweise könnte man davon ausgehen, es geht gut. Es ist nur leider MASH und da weiß man es nie. Da kann es genauso gut auch auf einer traurigen Note enden. Das ist immer bei MASH immer noch die Option, dass es am Ende kein Happy End ist. Und du bist die ganze Zeit durch dieses Ticken schon so angespannt und als die dann am Schluss als George dann die Füße bewegt, da war ich auch einfach nur erleichtert in dem Moment. Da ist so richtig mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich wirklich gemerkt habe, wie angespannt ich da auf dem Sofa gesessen habe.
Und das muss man erstmal hinkriegen, ne? Ja. Also sie haben wirklich das mit diesem Werbebreak, das ist ja offensichtlich mit der Kamerafahrt, was du vorhin auch erzählt hast, mit McKay, der dann wegfährt, dann gibt es das Bait-Court schwarz und das muss der Werbebreak gewesen sein, weil sie müssen ja einen kleinen Zeitsprung haben, weil da war ja nun mal auf der Werbung einfach dabei halt, ne? Logischerweise. Und die Folge ist aber mit 24, die ist auch genau 24 Minuten lang, also witzigerweise. Somit ist sie genau 24, also sie ist genau wie die ganze Aktion 4 Minuten drüber gewesen. Weißt du, das ist schon echt spektakulär.
Zeit mussten dann die Minuten in der Werbung rausgeholt werden, damit wir noch am Anfang und am Ende ein bisschen.
Deshalb was dieser kleine Sprung, deshalb dieser Schnitt und der kleine Sprung, weil klar, sonst hättest du die ja, ne, ich glaube, das war anders nicht machbar.
Natürlich. Halt, nicht. Ne? Und das merkt man ja normalerweise nicht, diesen Schnitt mit der Werbung, der ist in jeder anderen normalen Folge nicht spürbar, weil der einfach rausgeschnitten worden ist. Und manchmal merkt man es, wenn es ein Abblende, ein Aufblende oder irgend sowas gibt. Aber hier ist das zum ersten Mal, wo man richtig merkt, da ist jetzt ein Cut, da ist jetzt eine Pause, ein Break. Und sie haben es eigentlich ganz gut gemacht, dass sie dafür ein paar Sekunden Schwarzbild einfach eingeblendet haben.
Sie haben das brillant gelöst. Dieses Wegfahren mit McKay, der auch da nochmal darum bittet, also der Sache seinen Segen gibt quasi, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Weißt du, er hat dich weg von der Handlung kurz gebracht. Ne? Also da kannst du ja wirklich metamäßig was reininterpretieren und sagen, du bist mit McKay mal ganz kurz von den Ereignissen weg. Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung, wo du dir anguckst, was du noch so, was du Ende 70er Jahre noch aktuell erwerben kannst von deinem Salé, was dir dein Arbeitgeber kredenzt. Und dann bist du wieder zurück. Aber du fährst ja mit ihm kurz weg. Es
wäre interessant gewesen, das mit dem Werbeblock zu sehen, der da damals genau gesendet worden wäre. Aber so finde ich es mit diesem Sekunden-Schwarzbild auch wirklich gut, weil dieses Schwarzbild einfach so ein schwarzer Block ist, der da plötzlich vor dir ist. Und da ist nur noch diese Uhr zu sehen. Und das irritiert einen einfach. Das ist wie, neulich habe ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, auch ein alter Film, der eine Ouvertüre hatte. Das war 2001, Odyssee im Weltall. Und wir haben uns den angeschaut und am Anfang hat man eine Ouvertüre. Und da war Schwarzbild die ganze Zeit. Und das hatte ich total vergessen. Und wir saßen da vor dem Fernseher und dachte mir, das muss so sein. Das können die nicht das können die im Stream nicht irgendwie falsch gemacht haben. Und mein Vater meint nur, ist der Film schon wieder vorbei? Und man ist dann irritiert. Wenn man Schwarzbild sieht, ist man einfach irritiert, dass... das macht was mit einem. Und das ist richtig, diese kurze Pause mit dem Schwarzbild und der Uhr und dem Zeitsprung.
Clever. Total clever. Ja, wirklich. Also die haben sich da wirklich was einfallen lassen. Also die haben echt schon bewiesen, dass sie mit so zu den kreativsten Sachen zu der damaligen Zeit auch gehört haben und auch wirklich sich da was getraut haben halt. Ne? Also das ist, muss man schon sagen. Ne? Ja.
Auf jeden Fall.
Felo, ich bin am Ende meiner Notizen.
Ich bin am Ende meiner Weisheit. Ich habe auch keine Notizen mehr.
So schlimm ist es noch nicht, aber wir haben uns hier um Leben und Tod gepodcastet. Ne? Das sagen wir mal nicht.
Die Uhr läuft. Wir haben wahrscheinlich zweimal so lange gebraucht wie...
ein bisschen mehr sogar. Ja.
Es ist eigentlich schade, dass der deutsche Titel auf Leben und Tod so ein bisschen generisch ist. Lifetime, Lebenszeit.
Ist viel besser.
Ist schon besser. Wir hätten irgendwas wie die Zeit läuft ab oder die Uhr tickt oder Wettlauf gegen die Zeit. Alles generische Titel, aber die hätten besser gepasst einfach.
Ja, oder Leben wirklich Lebenszeit lassen. Ne? Also Lebenszeit wäre... Also es ist ja, es wäre alles besser um Leben und Tod. Ja, das ist irgendwie, das ist auch so ein total generischer Folgentitel. Da gibt es wahrscheinlich drei Folgen bei Mesh, die so heißen.
Da hat wahrscheinlich jemand beim Übersetzen einfach nur den Titel Lifetime und hat sich überlegt, zwei Worte, welches nehme ich jetzt, um einen deutschen Titel draus zu nehmen? Time, kann ich nichts mit anfangen. Live, Leben. Oh ja, Leben, Leben und Tod. Das passt bestimmt total gut.
So wird es gewesen sein. Mhm. Das oder gefangen in einem temporären Fragment. Lieblingsfolgentitel.
Das hätte hier auch gepasst. Das wäre hier auch irgendwie gar nicht so verkehrt gewesen.
Angriff der Planeten-Girls. Weißt du, irgendwie sowas Reißerisches noch halt. Ne? So alte Sci-Fi-Titel sind da großartig. Ja,
auf jeden Fall. Okay, Gregor. Ich freue mich, dass du mir so eine schöne, schöne Folge hier beschert hast und ich hier den Familienurlaub bei mir in Hotel Mama nochmal wieder fürs Podcasten benutzen konnte. Das ist auch immer wieder schön. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und
ebenso.
Ja. Ihr liebe Zuhörer, wenn euch das auch was gebracht habt, dann wisst ihr ja, wie das geht, mit den Kommentaren schreiben, www.der-sumpf.de. Ihr wisst, wo ihr uns findet, auf Twix, auf Facebook und wahrscheinlich sonst nirgendwo, weil ich einfach keine Lust habe, irgendwo anders noch in den sozialen Medien rum. Ich bin jetzt nicht nur ein Dinosaurier, ich bin jetzt gerade ein absichtlich aussterbender Dinosaurier. Also
ich hätte noch 40, ich habe 40 nicht mehr ein, also nicht mehr nötigbare Blue Sky Einladungscodes für dich, wenn du möchtest. Du brauchst sie nicht mehr, du kommst da jetzt auch so rein. Aber ich habe noch welche.
Ich komme nirgendwo mehr rein, weil ich nirgendwo mehr reinkommen will. Ich bin jetzt alt genug, um nirgendwo mehr reinkommen zu wollen.
Die Leute sollen zu dir kommen, wenn sie was wollen.
Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Wisst ihr noch, was das ist, eine E-Mail? Kennt ihr das
noch? Oder eine Postkarte.
Oder eine Postkarte. Das ist ja schon fast wieder antik. Das ist ja schon so retro. Das kennt man ja wieder. E-Mail-Kontakt@der-sumpf.de und Postkarte, die Adresse findet ihr im Impressum, wenn ihr das machen wollt, freue ich mich auch sehr. Oder ganz einfach weitersagen, teilen. Teilen entweder durch Anklicken und Posten in welchen sozialen Medien. Da könnt ihr jetzt alle sozialen Medien benutzen. Da bin ich wieder total offen für alles. Macht oder sagt es einfach nur weiter, geht auf den Pausenhof und redet darüber, wie wir damals
das wär geil.
Dienstag über die Colt-Sievers-Folge vom Montag geredet haben.
Oh, das wäre super, wenn das Leute auf dem Pausenhof hören würden.
Nee, das wäre nicht super, das wäre total creepy, weil unsere Zuhörer sind wahrscheinlich
auf Pausenhofen rumhängen. So meinte ich es nicht, sondern junge Leute, die auch wirklich berechtigt auf der Schule auf dem Pausenhof stehen. Ja, wenn das so ein heißer Scheiß irgendwie in der Klasse 7a, ne, das Ebersfeldner der Gesamtschule irgendwie ist der heiße Scheiß, hast du schon gehört, die neue Sumpffolge und so. Klar, gleich heute Morgen gezogen. YOLO. Sagt man noch YOLO? Ich weiß es gar nicht mehr.
Sagt man noch, ich kenn's zumindest noch.
Cowabunga?
Ne? Cowabunga. Cowabunga. Voll Töfte, sag ich dir. Knorke.
Das ist ja Coolio. Wir sind ja noch wie MASH recht flippig für unser Alter, weißt du?
Flippig, ja, genau.
Ja, wenn das anfängt zu sagen, ist vorbei, weißt du?
Ich fühle mich eher hippig, also so meine Hüfte und so. okay. So, bevor es jetzt wirklich schlecht wird, hören wir lieber auf, verabschieden uns hier und sagen einfach mal Tschüss.
Tschüss.
Meine eigene, so weit ist, dass ich meine eigene Musik als originaler empfinde als das Original der Serie. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Da sollte ich wieder mir die Serie anschauen.
Das ist so gut. Muss man noch lachen, dass Gefangen in einem temporären Fragment heißt ja im Original Timescape. Ich möchte echt mal wissen, wie das mit Erfolgen. Gefangen in einem temporären Fragment.
Lifetime, Timescape.
Das ist doch eher. Und sie sind nicht gefangen in einem temporären Fragment in dieser Folge. Weißt du, das ist.
Ja, aber hier in Mesh sind sie es. Ne? Mhm. Ne? Doch. Ich glaube, ich nenne die Folge vom Podcast Gefangen in einem temporären Fragment. Einfach mal, das, um Verwirrung zu stiften.
Ja. Oder, weiß ich nicht, Emergency Room Korea.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.